Kaum ein Thema hat die Kirche durch alle Jahrhunderte so erschüttert wie die Frage, wer ist Jesus wirklich? Ist er nur ein großer Lehrer, ein moralisches Vorbild oder wahrer Gott und wahrer Mensch? Schon ganz am Anfang der Christenheit sind Menschen aufgetreten, die an diesem Kern der Botschaft gerüttelt haben. Der zweite Johannesbrief öffnet uns die Augen dafür, wie zerstörerisch solche Irrlehren sind, aber auch, welche tiefe Freude darin liegt, an der Wahrheit über Christus festzuhalten und im dreieinen Gott zu leben. Die Gefahr der Irrlehre über Christus. Wenn Johannes schreibt, denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus, im Fleisch gekommen, bekennen, dies ist der Verführer und der Antichrist, dann spricht er nicht über eine Randfrage, sondern über das Herz des Evangeliums. In der Leugnung, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, geht es letztlich darum, ob Gott selbst in unsere Geschichte eingetreten ist, ob er als wirklicher Mensch mit wirklichem Leib, mit Blut und Tränen, mit Hunger und Müdigkeit unter uns gelebt hat. Matthäus berichtet nüchtern und zugleich ehrfürchtig, der Ursprung Jesu Christi war nun so, nachdem Maria, seine Mutter, mit Josef verlobt worden war, fand es sich, bevor sie zusammengekommen waren, dass sie vom Heiligen Geist schwanger war. Und der Engel erklärt Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Allerhöchsten wird dich überschatten, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, der Sohn Gottes genannt werden. Hier bündelt sich die ganze Einzigartigkeit Jesu, empfangen vom Heiligen Geist, geboren von einer Jungfrau, ganz Gott und ganz Mensch. Wo diese Wirklichkeit relativiert oder symbolisch umgedeutet wird, wird nicht nur eine Lehre verändert, sondern der lebendige Gott selbst wird aus dem Evangelium herausgenommen. Diese Verführer bekennen Jesus Christus nicht als den, der im Fleisch kommt. Das bedeutet, dass sie nicht bekennen, dass Jesus Gott im Fleisch ist. Damit leugnen sie die Göttlichkeit Christi. Jesus wurde vom Geist empfangen. Jesus als den im Fleisch kommenden zu bekennen, heißt zu bekennen, dass er auf göttliche Weise empfangen wurde, um als der Sohn Gottes geboren zu werden. Johannes kennt die geistliche Schärfe dieser Frage. Darum scheut er nicht die harte Formulierung, wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Hinter der Irrlehre sieht er nicht bloß gute Absichten, die etwas entgleist sind, sondern einen Geist, der Christus entthront und an seine Stelle ein anderes Evangelium setzt. Daran erkennt ihr den Geist Gottes, jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist aus Gott, und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott, und dies ist der des Antichrists. Wer Jesus nur noch als großartigen Lehrer, als religiöses Genie oder als moralisches Vorbild gelten lässt, nimmt ihm genau das, was uns retten kann, seine Gottheit, mit der er uns wirklich zu Gott bringt, und seine wahre Menschheit, mit der er uns wirklich vertritt. Wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Wird der Sohn verkleinert oder verzehrt, versiegt die Quelle des Lebens, zurückbleiben religiöse Formen ohne Kraft, Gedanken über Gott ohne Begegnung mit ihm, ein Glaube ohne Freude. Gerade deshalb liegt im Festhalten an der wahren Person Jesu keine Engstirnigkeit, sondern die weite, befreiende Treue zu dem, der sich uns als der fleischgewordene Gott geschenkt hat. Wer sich an ihn hält, entdeckt, dass die Erkenntnis Christi nicht ein trockener Lehrsatz ist, sondern der Zugang zu einem tiefen, tragfähigen Leben vor Gott, in dem Ehrfurcht und Freude sich gegenseitig durchdringen. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus, im Fleisch gekommen, bekennen, dies ist der Verführer und der Antichrist. Der Ursprung Jesu Christi war nun so, nachdem Maria, seine Mutter, mit Josef verlobt worden war, fand es sich, bevor sie zusammengekommen waren, dass sie vom Heiligen Geist schwanger war. Wenn die Schrift die Verfälschung der Person Christi so ernst nimmt, dann nicht, um uns in eine ängstliche Abwehrhaltung zu treiben, sondern um unsere Freude zu schützen. In einer Welt, in der vieles an Jesus neu interpretiert und zurechtgestutzt wird, darf es für das Herz entlastend sein, sich einfach auf das klare Zeugnis Gottes zu stützen, der, der in Bethlehem geboren wurde, ist der ewig beim Vater seiende Sohn, der, der am Kreuz hing, ist der, durch den alle Dinge geschaffen sind, der, der mitten unter den Jüngern aß und trank, ist der, in dem die ganze Fülle der Gottheit wohnt. Wer sich dieser Wirklichkeit anvertraut, muss nicht alles verstehen, aber er darf erleben, dass der wahre Christus ihm wirklich begegnet, ihn trägt, ihn vergibt und ihn in eine Beziehung zum Vater hineinzieht, die keine menschliche Idee sich ausdenken könnte. In der Lehre Christi bleiben und den vollen Lohn genießen. Wenn Johannes mahnt, seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt, dann denkt er an mehr als an einen weit entfernten Lohn am Ende der Zeiten. Vor Augen hat er das, was die Apostel durch ihr Zeugnis in den Gemeinden aufgebaut haben, eine lebendige Erkenntnis Christi, eine konkrete Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn, ein Leben, das von der Gegenwart Gottes geprägt ist. Diese Wirklichkeit hängt unlösbar daran, in der Lehre Christi zu bleiben. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. In der Lehre Christi zu bleiben bedeutet, sich von dem biblischen Zeugnis über ihn bestimmen zu lassen. Er ist von Ewigkeit her das Wort, das bei Gott war und Gott war. Dieses Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. Er hat am Kreuz wirklich für unsere Sünden gelitten und ist leibhaftig auferstanden. Wer hier weitergeht, indem er Christus auf ein religiöses Prinzip, eine innere Christusidee oder eine bloß symbolische Gestalt reduziert, meint zu gewinnen, verliert aber in Wahrheit Gott selbst. Das, was die Apostel gewirkt haben, sind die Wahrheiten über Christus, die sie den Gläubigen dienten und in sie hinein vermittelten. Von den Irrlehren in Bezug auf die Person Christi beeinflusst zu werden, bedeutet, die kostbaren Dinge über die Person Christi zu verlieren, zu zerstören und zu verderben, die Apostel in die Gläubigen hineingewirkt hatten. Johannes stellt dem die Fülle gegenüber, die dort zu finden ist, wo der Sohn so geglaubt wird, wie er sich offenbart hat. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Und er fasst die Mitte dieser Fülle so, und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen können, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Der volle Lohn besteht zuerst darin, jetzt schon in dieser Erkenntnis zu leben, nicht nur über Gott zu reden, sondern im Wahrhaftigen zu sein, im Sohn, der selbst das ewige Leben ist. Daraus erwächst eine Freude, die nicht von Umständen abhängig ist, und die schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. So ist Treue zur Lehre Christi nicht das starre Festhalten an Formulierungen, sondern die Bewahrung des Weges, auf dem der dreieine Gott sich uns schenkt. Wer an diesem Weg nicht über das Maß hinausgeht, sondern in ihm bleibt, erfährt im Alltag etwas von dem vollen Lohn, eine tiefe, stille Freude, eine wachsende Gewissheit des Glaubens und eine wärmende Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Je länger man diesen Zusammenhang betrachtet, desto deutlicher wird, wie sehr Wahrheit und Freude einander durchdringen. Wo Jesus nur noch als religiöses Symbol verstanden wird, verdunstet mit der Zeit die Gewissheit der Vergebung, die Kraft zur Umkehr, die Zuversicht im Gebet. Wo er aber als der wahrhaftige Gott und zugleich als der nahbare, menschgewordene Sohn geglaubt wird, gewinnt das Herz einen Halt, der auch in Spannungen, Zweifeln und Dunkelheiten trägt. Dann wird die Lehre Christi nicht als Last empfunden, sondern als Lebensraum, in dem der Glaubende atmet, denkt und liebt. In diesem Raum bleibt der Blick frei für den kommenden Tag, an dem der Herr selbst sagen wird, siehe, ich komme schnell, und mein Lohn ist mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Der künftige Lohn bei seinem Kommen und der gegenwärtige Lohn der Gemeinschaft mit ihm gehören zusammen. Beides wächst aus derselben Wurzel, dass wir bei dem bleiben, der sich in der Schrift als der Sohn des Vaters, als der gekreuzigte und auferstandene Herr bezeugt hat. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, der hat sowohl den Vater als auch den Sohn. In einer Zeit, in der Weiterentwicklung und neue Zugänge zu Jesus hoch im Kurs stehen, liegt ein stiller Trost in der Einfachheit des apostolischen Zeugnisses. Die Lehre Christi ist kein Käfig, der das Denken einengt, sondern ein tragfähiger Rahmen, in dem die Begegnung mit dem lebendigen Gott erst möglich wird. Wer in diesem Rahmen bleibt, erlebt, dass sich mit der Zeit ein innerer Reichtum entfaltet, Gottes Wort wird lebendiger, das Gebet wird ehrlicher, die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen wird tiefer. So wird deutlich, dass der volle Lohn nicht in spektakulären Erfahrungen liegt, sondern in der unscheinbaren, aber kostbaren Wirklichkeit, den Vater und den Sohn zu haben, heute, mitten im Alltag und einmal in der vollendeten Gemeinschaft bei ihm. Keine Gemeinschaft mit der Irrlehre, Schutz der Gemeinde und der Freude. Die Worte des Johannes wirken auf den ersten Blick schroff, wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Sie stehen in Spannung zu dem Bild, das wir sonst von christlicher Gastfreundschaft und Offenheit kennen. Die Schärfe seiner Formulierung gewinnt Profil, wenn man bedenkt, worum es ihm geht, nicht um beliebige Meinungsverschiedenheiten, sondern um eine Lehre, die die Person Jesu Christi verdunkelt und damit das Heil selbst angreift. Irrlehre über Christus ist für Johannes kein abstraktes Gedankengebäude, sondern ein destruktives Werk, das Menschen von der Quelle des Lebens trennt. Darum ist es für ihn nicht möglich, einem solchen Dienst durch unkritische Gastfreundschaft oder herzliche Zustimmung ein geistliches Gütesiegel zu verleihen. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht in euer Haus auf und sagt nicht zu ihm, freue dich. Einen solchen müssen wir ablehnen, indem wir ihn nicht in unser Haus aufnehmen und ihn nicht grüßen. So werden wir keinen Kontakt mit ihm haben und nicht an seiner Irrlehre teilhaben, einer Irrlehre, die Gott lästert und ansteckend ist wie Aussatz. Zugleich zeichnet der Brief ein anderes Bild von Gemeinschaft, was wir gesehen und gehört haben, das berichten wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Die Gemeinde ist als Raum der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn gedacht, und aus dieser Gemeinschaft heraus wächst eine Freude, die Menschen anzieht und aufrichtet. Gerade diese Freude soll geschützt werden. Wer Christus leugnet oder verzehrt, bringt eine andere Wirklichkeit in diesen Raum hinein, er stellt sich nicht nur quer zu einer theologischen Formel, sondern gegen die Gemeinschaft, in der wahre Christus gegenwärtig ist. Die klare Abgrenzung, die Johannes fordert, ist daher Ausdruck einer wachen Liebe, sie wehrt nicht den Menschen als solchen ab, sondern das böse Werk, das durch seine Lehre geschieht. So wie man eine ansteckende Krankheit ernst nimmt, ohne den Kranken zu verachten, so bewahrt die Gemeinde sich selbst und andere, indem sie ihre Lehre nicht als harmlose Variante, sondern als reale Gefahr behandelt. Wenn man diese Perspektive einnimmt, wirkt der harte Ton nicht mehr lieblos, sondern fürsorglich. Johannes selbst sehnt sich danach, die Gläubigen von Angesicht zu sehen, damit unsere Freude vollkommen sei. Er denkt an eine Atmosphäre, in der das Reden über Christus vom Hören auf sein Wort geprägt ist, in der die Liebe der Geschwister aus der Wahrheit kommt und nicht von ihr abgekoppelt ist. Wo Wahrheit und Liebe zusammenbleiben, entsteht ein Klima, in dem Menschen heil werden können, Verwundete finden Trost, Verirrte Orientierung, Unsichere Halt. Eine Gemeinde, die die Lehre über Christus klar hütet und sich doch den Menschen freundlich zuwendet, wird zu einem Ort, an dem die Freude am dreieinen Gott nicht durch fremde Lehren getrübt wird. So wird verständlich, dass eine bewusste Distanz zu irrlehrender Verkündigung kein Ausdruck von Arroganz ist, sondern ein Dienst an der eigenen Seele und an der ganzen Gemeinde. Es ist ein stilles Ja zu dem Christus, den die Apostel bezeugt haben, und zugleich ein Nein zu allem, was ihn verdunkelt. In dieser Klarheit liegt eine große Entlastung, nicht jede Stimme muss aufgenommen, nicht jede neue Sicht integriert werden. Es genügt, den zu hören, der sich in der Schrift als der Sohn Gottes gezeigt hat. Wo Gemeinden diesen Weg gehen, verlieren sie vielleicht den Ruf, besonders tolerant zu sein, gewinnen aber an Tiefe, an Unterscheidung und an einer Freude, die in Gott gründet und daher auch Prüfungen und Spannungen überdauert. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken. Was wir gesehen und gehört haben, das berichten wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Eine klare Abgrenzung gegenüber Irrlehre bedeutet nicht, das Herz zu verschließen, sondern es am richtigen Ort zu verankern. Wer sich darauf einlässt, lernt, Menschen zu achten und zugleich Lehren zu prüfen, Beziehungen zu pflegen und doch innere Grenzen zu wahren. So wächst eine geistliche Reife, die weder naiv noch zynisch ist, man verliert nicht die Offenheit für Fragen, aber man lässt nicht zu, dass die Mitte, die Person Jesu Christi, verwischt wird. Darin liegt ein leiser, aber kostbarer Schutz, die Freude am dreieinen Gott bleibt nicht Theorie, sondern wird im Miteinander der Glaubenden erfahrbar, gerade weil sie von der Wahrheit genährt und von der Liebe getragen ist. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der wahre Sohn Gottes bist, der im Fleisch gekommen ist, um uns zu erlösen und uns in die Gemeinschaft mit dem Vater zu führen. Bewahre unser Herz vor allen Stimmen, die dich kleiner machen wollen, als du wirklich bist, und vertiefe in uns die Freude an der Wahrheit deiner Person. Lass uns in der Lehre über dich verwurzelt bleiben, damit wir den vollen Lohn empfangen, das tägliche Genießen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Stärke deine Gemeinde, dass sie in Liebe verbunden und zugleich klar und wachsam gegenüber jeder Irrlehre bleibt, damit dein Name geehrt wird und viele in das Licht deiner Wahrheit kommen. In dir allein haben wir das wahre Leben und eine Hoffnung, die nicht vergeht. Amen.